Ich lese aus Gottes Wort, aus der Bibel, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Auch ich bin ja Gemeindeältester und Zeuge für die Leiden von Christus. Als solcher habe ich ebenso Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Kümmert euch um sie, nicht weil ihr euch dazu gezwungen seht, sondern freiwillig, so wie es Gott gefällt. Handelt dabei nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Spielt euch nicht als Herrscher auf in eurem Verantwortungsbereich, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz empfangen, der in der Herrlichkeit besteht. Der Lesungstext ist auch der Predigttext für heute.
Liebe Ina, liebe Christiane, liebe Jana, lieber Martin, diese Predigt richtet sich an uns fünf. Denn unser Predigttext richtet sich an die Ältesten. Nicht dem Alter nach, sondern die Gemeindeältesten. Unser Predigttext und diese Predigt richtet sich an alle Kirchengemeinderäte und Kirchenvorstände der Gemeinden Gottes in allen Zeiten. An alle Leitungsteams der Gemeinden. Also auch an uns fünf. Liebe alle anderen, davon sind wir ja einige hier. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht gehen. Ihr müsst auch echt nicht abschalten. Denn dieser Text richtet sich auch an euch, wenn ihr in irgendeinem Bereich eures Lebens eine noch so kleine Leitungsaufgabe übernommen habt oder einmal übernehmen werdet. Und ich bitte euch jetzt, innerlich Strichliste zu führen und Häkchen zu machen. Im Bereich der Gemeinde, gibt es da irgendeinen Bereich, wo ihr etwas leitet? Wir haben über Kleingruppen eben gehört, Musik wird geleitet. Es kann eine Veranstaltung sein, es kann da ein Unterbereich einer Veranstaltung sein. Gibt es irgendetwas, wo ihr Leitungsverantwortung habt im Bereich der Gemeinde? Oder könnte es sein, dass das einmal für euch irgendwann zutrifft? Wenn ja, innerlichen Haken, ihr seid mit an Bord. Anderer Freizeitbereich. Gibt es irgendeine Gruppe, irgendetwas im Freundes- und Bekanntenkreis, irgendein Verein, irgendwo, wo ihr Leitungsverantwortung übernehmt oder vielleicht mal übernehmen werdet? Wenn ja, innerer Haken, ihr seid im Boot. Weiter, Job oder Ausbildung oder Studium. Gibt es da irgendetwas, wo ihr Leitungsverantwortung übernehmt? Und ist es noch so klein? Und wenn es in Anführungsstrichen nur bedeutet, dass ihr für einen Zeitraum von 2 Wochen einen Schülerpraktikanten in irgendetwas anleiten sollt? Oder kann es sein, dass das einmal passiert? Wenn ja, innerer Haken, ihr seid an Bord. Und zuletzt Familie. Gibt es im Bereich eurer Familie etwas, wo ihr Leitungsverantwortung übernehmt? Vielleicht so etwas Grundsätzliches wie, dass ihr Eltern seid und ein Kind habt, dem gegenüber ihr eine Leitungsverantwortung habt. Oder kann es sein, dass das irgendwann mal passiert? Wenn ja, innerlichen Haken, ihr seid mit an Bord. Wenn es jetzt hier eine Person gibt, die sagt, nö, in keinem dieser Bereiche habe ich irgendwo Leitungsverantwortung oder werde ich jemals Verantwortung übernehmen, da bin ich mir sicher, dann möchte ich mit dir eine Wette abschließen. Hör trotzdem gut zu und komm danach zu mir und sag mir, was du trotzdem mitgenommen hast. Denn da wird etwas sein. Lange Rede, unser Predigttext richtet sich an die Ältesten und wir verstehen das im weitesten Sinne als Menschen, die Leitungsverantwortung tragen oder einmal tragen werden. Lesen wir weiter, ich kann ja nicht die ganze Zeit über die ersten 2 Worte unseres Predigttextes predigen. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Wir haben jetzt geklärt, wer angesprochen ist, aber wer spricht da? Wer ist dieses Ich? Dieses Ich im 1. Petrusbrief ist Petrus. Petrus, der Apostel. Petrus, der Jünger. Petrus, derjenige, der eigentlich Simon heißt und dem Jesus diesen Namen Petrus gegeben hat. Weil Jesus sagte, du sollst Petrus heißen, das heißt Fels. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde gründen. Petrus, der ich glaube, lauteste, vorangehendste, vielleicht auch dominanteste im Kreis der Jünger von Jesus war. Petrus, der, als Jesus gefragt hat, für wen haltet ihr mich, gesagt hat, du bist Christus. Du bist der verheißene Messias. Du bist der, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Dieser Petrus, der voller Selbstbewusstsein gesagt hat, Jesus, ich werde dich nicht verlassen und wenn ich mit dir in den Tod gehe. Er, der große Leiter der ersten Gemeinde. Er schreibt uns hier an. Aber er tut das nicht als dieses riesige Glaubensvorbild von oben herab, sondern er tut das als Mitältester. Als jemand, der genauso wie wir Leitungsverantwortung trägt. Er tut es auf Augenhöhe. Und irgendwie hätte er allen Grund, das von oben herab zu tun. Petrus hat auch noch diese andere Seite. Er hat zwar Jesus gesagt, ich gehe mit dir in den Tod, wenn es sein muss. Aber dann, als Jesus verhaftet wurde, hat er zuerst versucht, ihn zu verteidigen mit einem Schwert. Hat einem Mann ein Ohr abgeschlagen, wurde davon für Jesus gerügt und dann hat er die Flucht ergriffen. Und dieser Petrus ist dann doch irgendwie hinterher, aber hat dann, als er konfrontiert wurde damit, dass er ja ein Jünger von Jesus sei, dreimal Menschen ins Gesicht gelogen und gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Er hat Jesus verleugnet. Er hat ihn auf seine Art verraten. Petrus, ein Typ voller Versagen, voller Schwäche. Dieser Petrus schreibt an uns. Und er tut das nicht von oben herab, aber auch nicht von unten, voller Scham. Er tut das auch in seiner Schwachheit und in seinen Fehlern als Mitältester. Da, wo ich Leitungsverantwortung trage, da gibt es Licht und es gibt Schatten. Es gibt Sachen, die mache ich gut und es treten meine Schwächen zutage. Und in diesem Text spricht jemand zu mir, der genau diese beiden Seiten kennt und hat. Und er spricht auf Augenhöhe zu mir und zu dir. Okay, Petrus schreibt an uns, die wir Leitungsverantwortung tragen, und er ermahnt uns. Wozu? Das folgt jetzt. Er ermahnt uns, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schädlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Hütet die Herde Gottes bei euch. Kümmert euch um das, was Gott euch anvertraut hat. Sorgt dafür. Tut es, wie ein Hirte für seine Schafe sorgt. Tut das und tut das, indem ihr, und jetzt kommt drei Gegenüberstellungen, nicht, sondern. Okay, und das schauen wir uns an. Dreimal, wie wir es nicht tun sollen und dreimal, wie wir es stattdessen, wie wir es sondern tun sollen. Wir sollen uns um das, was uns in unserem Leitungsbereich anvertraut ist, kümmern, indem wir es nicht gezwungen tun. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Ich will ehrlich sein. In all den Bereichen meines Lebens, wo ich Leitungsverantwortung trage, sage ich auf dem ersten Blick an dieser Stelle, check. Klar, mache ich freiwillig. Da habe ich mich zu entschlossen. Ich habe mich dazu gemeldet oder ich wurde gefragt und habe aus freien Stücken gesagt, ja, mache ich. Ich mache es doch freiwillig. Ich will weiterhin ehrlich zu euch sein. Je länger ich mich diesem Text aussetze, darüber nachdenke, bete, auf Gott höre und Zeit mit diesen Worten verbringe, desto mehr entdecke ich, wie viel ich in meinen Leitungsbereichen nicht freiwillig, sondern gezwungen tue. Ich möchte es an einem vielleicht auch witzigen, harmlosen Beispiel deutlich machen. Ich bin Vater. Das ist eine Leitungsverantwortung. Und das habe ich durchaus freiwillig angenommen. Aber es gibt so Bereiche, da setzt sich diese Freiwilligkeit weniger durch als so ein bisschen eine Gezwungenheit. Unser Sohn ist noch in dem Windelalter und unweigerlich passiert es ein paar Mal am Tag, dass seine Windel gewechselt werden muss. Wir spielen jetzt das Spiel freiwillig oder gezwungen. Ich merke, dass mein Sohn die Windel gewechselt bekommen muss. Ich will ehrlich sein, manchmal halte ich mich zurück und gebe meiner Frau die Chance, es vor mir zu bemerken. Oder ich sage diesen Satz, unser Sohn bräuchte mal eine neue Windel. Pause. Und gebe meiner Frau die Chance, es freiwillig vor mir zu tun. Oder meine Frau sagt diesen Satz. Wie reagiere ich darauf? Oder wechsle ich erst die Windel, wenn sie mich wirklich bittet, Andi, würdest du mal die Windel wechseln? Ein bisschen lustig, aber tatsächlich, es gibt in all meinen Bereichen, wo ich Leitungsverantwortung trage, gibt es Teile, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Da bin ich nicht immer im ersten Moment freiwillig dabei, sondern ich tue Dinge, na, weil sie halt dazugehören. Manchmal widerwillig. Manchmal versuche ich Dinge zu meiden und freue mich, wenn meine Frau schneller ist als ich. Manches tue ich, wenn ich ehrlich in mich reinhöre, gezwungen und nicht freiwillig. Je länger ich Zeit mit diesem Text verbringe und mich diesen Worten aussetze, desto mehr fällt mir ein, wo ich in meinem Leitungshandeln Dinge nicht freiwillig tue, sondern gezwungen. Der zweite Punkt. Wir sollen führen und leiten. Dort, wo uns etwas anvertraut wurde, nicht indem wir nach schädlichem Gewinn streben, sondern voller Hingabe. Und das ist wieder so eine Sache. Auf den ersten Blick denke ich, ja klar, das passt schon. Aber hier geht es bei mir noch schneller als bei dem ersten Punkt, dass wenn ich mich diesem Text aussetze, mir immer mehr einfällt, wo es bei mir nicht hinhaut. Es fällt mir total leicht, auf andere Leute in Führungspositionen mit dem Finger zu zeigen, die ihnen Untergebenen wirklich ausbeuten, denen es nur um sich selbst geht, die nur diese Leitungsverantwortung ausüben, damit sie selbst einen Vorteil davon haben. Und da gehöre ich nicht zu. Aber ich glaube, es geht hier um eine grundsätzliche Gegenüberstellung. Nach schädlichem Gewinn strebend ist eine Haltung des Nehmens. Ich bin in dieser Leitungsverantwortung, um etwas zu bekommen. Und Hingabe ist das Gegenteil davon. Hingabe heißt, ich als Leiter, ich will geben. Ich übe diese Leitungsverantwortung nicht aus, damit ich bekomme, sondern damit die anderen bekommen. Ich nehme nicht, sondern ich gebe. Das ist die Haltung der Hingabe. In meinen Leitungsbereichen würde ich nicht sagen, dass ich die Leute, die ich leite, ausbeute. Aber es gibt ganz harmlose, unterschwellige Formen von diesem nach schädlichem Gewinnstreben. Formen, die auch auf mich zutreffen. Beispiel Anerkennung. Ihr müsst jetzt gut zuhören. Ich sage nicht, dass Anerkennung etwas Schlechtes ist. Aber ich sage, dass wenn ich führe und leite, um Anerkennung zu bekommen, ich hier auf der falschen Seite stehe. Wenn ich ein hingebungsvoller Leiter bin, der gibt und das Leute an mir respektieren und wertschätzen und mir Anerkennung zollen, kein Problem. Aber wenn diese Anerkennung zu meinem Motiv wird, zu dem, was ich mir nehmen möchte, weswegen ich das mache, dann strebe ich nach schädlichem Gewinn. Nach etwas, worum es nicht geht. Was mir in der Form dann nicht gut tut. Was mir in der Form auch nicht zusteht. Es ist nicht Hingabe. Also wieder, je mehr ich mich diesem Text aussetze, desto mehr erkenne ich, dass ich als Leiter nach schädlichem Gewinn strebe und es mir an Hingabe immer wieder an den verschiedensten Ecken und Enden fehlt. Das Dritte. Wir sollen führen und leiten, nicht indem wir über das, was uns anvertraut ist, herrschen, sondern indem wir als Vorbild leiten. Was Petrus hier meint, ist als gutes Vorbild. Herrschen ist, je mehr ich darüber nachdenke, viel einfacher und naheliegender, als Vorbild zu leiten. Denn herrschen bedeutet, ich habe die Kontrolle und ich kann Anweisungen geben. Und ich kann das auch aus einem guten Motiv heraus tun. Ich weiß, wo wir als Gemeinde beispielsweise gerade stehen und wo es hingehen sollte. Und ich sage euch, geht, da lang, tu dies, tu das. Das wäre jetzt sinnvoll. Ich habe den Plan, ich habe die Kontrolle und ich kann es sogar gut meinen. Das ist viel einfacher, als das andere, als dieses Leiten als gutes Vorbild. Denn wenn ich als gutes Vorbild leite, heißt das, ich habe eine Idee, wo wir gerade stehen. Und ich habe eine Idee, wo es hingeht. Und ich sage nicht geht, sondern ich gehe. Ich gehe vor und mal gucken, ob ihr mitkommt. Das Maximum ist vielleicht, dass ich sage, ich gehe da lang, wollt ihr nicht mitkommen. Das ist Leiten durch gutes Vorbild. Und ich habe noch eine Lektion gelernt. Da war ich noch Jugendlicher, ein Jugendleiter auf Jugendfreizeiten. Und wir waren eine Gruppe von Freunden und wir haben für 2 Wochen Gruppen gehabt in Schweden, auf so einem Sommercamp. Und nach einem dieser Jahre, nach einem dieser Sommer, sagte ein Freund zu mir, dass er jetzt verstanden hat, in welchem Ausmaß wir Vorbilder sind für die Jugendlichen. Davor lagen 2 Wochen, in denen wir alles dafür gegeben haben, dass die Jugendlichen, die mit uns auf diesem Lager waren, Gott kennenlernen. Dass sie Gottes Schöpfung kennen und schätzen lernen. Dass wir eine tolle Gemeinschaftserfahrung hatten. Dass Beziehungen gewachsen sind. Wir hatten Andachten, wir hatten inhaltliche Einheiten. Wir hatten Touren mit dem Kanu und Wandertouren. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Haben zusammen Fußball gespielt, keine Ahnung was. Wir wollten eine positive Zeit für diese Jugendlichen, die sie positiv ändert. Die eine gute Erfahrung ist. Und nach diesen 2 Wochen stellt mein Freund fest, dass die Jugendlichen jetzt dieselben Zigaretten rauchen wie er. Derselbe Tabak, dieselben Röllchen, dieselben Filter. Sie rauchen dasselbe Zeug, was er raucht. Das stand nicht auf unserer Liste, was wir weitergeben wollen. Auch bei ihm nicht. Er hat das nicht geleugnet, dass er raucht, aber er hat das zurückhaltend gemacht und deutlich gemacht, dass Rauchen keine gute Sache ist. Und am Ende dieser 2 Wochen rauchen sie dasselbe Zeug. Was ich gelernt habe, ist, als Leiter sind wir Vorbilder. Gute oder schlechte. Wir sind Vorbilder. Und wir werden als Vorbild prägen. Und wenn ich zu mir ehrlich bin, wenn das stimmt, dass ich als Leiter Vorbild bin, bin ich in vielen kleinen und größeren Bereichen schlechtes Vorbild. Je mehr ich mich diesem Text an dieser Stelle aussetze, desto mehr verstehe ich, dass es mir viel leichter fällt zu herrschen, als ein gutes Vorbild zu sein. Und dass ich viel zu oft ein schlechtes Vorbild bin. Puh. Danke, Petrus. Aber der Text geht noch weiter. Es folgt noch ein Vers. Petrus beendet diesen Abschnitt mit den Worten: Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und ich denke mir gerade, habe ich einen Kranz verdient? Warum erst dann? Was meinst du damit? Und dann fällt mir etwas auf. Mir fällt auf, dass es 2 Teile an diesem Predigttext gibt, die ich nicht bräuchte. Bisschen hart formuliert. Ich meine damit, es gibt 2 Teile in diesem Predigttext. Wenn sie fehlen würden, würde ich es nicht merken. Diese beiden. Am Anfang, dass Petrus schreibt, dass er Mitältester ist, Zeuge der Leiden Christi, aber auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und dieses Ende. Wenn der oberste Hirte offenbar wird und die unverwelklichen Ehrenkränze. Wenn diese beiden Teile fehlen würden, würde dieser ganze Text Sinn ergeben. Und er hätte genau die Wirkung auf mich, die ich euch gerade eben beschrieben habe. Und gerade weil ich diese Teile nicht bräuchte, beziehungsweise nicht merken würde, wenn sie fehlen, gerade deswegen glaube ich, dass sie wichtig sind. Weil Petrus hätte darauf verzichten können. Also schauen wir zum Schluss auf diese 2 Teile. Was macht Petrus hier? Er richtet unseren Blick in die Vergangenheit, indem er von den Leiden Christi spricht. Er sagt, er war damals dabei. Damals, als Jesus gefangen genommen wurde. Als er gegeißelt wurde, als er gekreuzigt wurde. Er schaut zurück auf dieses Leid Christi. Und dann schreibt er etwas von Teilhaberschaft an der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Und wenn ich ehrlich bin, im ersten Moment habe ich keine Ahnung, was er genau damit meint. Aber netterweise beschreibt er es hinten raus. Er spricht davon, dass der oberste Hirte offenbar werden wird. Das ist die Herrlichkeit. Da sind die Ehrenkränze. Und der oberste Hirte ist Jesus Christus. Er schaut also zurück auf Jesus Christus und sein Leid am Kreuz. Und er schaut nach vorne auf Jesus Christus und die Herrlichkeit. Auf das, was kommen wird. Auf das ewige Ende. Auf das Happy End. Auf die Zukunft, die uns entgegenkommt. Er schaut zurück auf das Leid und er schaut nach vorne auf die Herrlichkeit. Und dazwischen stehen wir. Mit unserem Leben. Und damit auch mit unseren Leitungsverantwortungen. Und ich glaube, da steckt was drin. Die Art von Führen und Leiten, die Petrus uns hier vorstellt, zu der er uns auffordert, ermahnt, die kommt vom Leiden und führt in die Herrlichkeit. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, in diese Haltung zu kommen, wo ich Dinge freiwillig tue. Das ist manchmal schwer. Das tut manchmal weh. Das kostet mich was. Voller Hingabe zu leiten ist manchmal schwer und kostet mich was. Als gutes Vorbild zu leiten ist schwer und kostet. Das kommt vom Leiden. Aber es ist gerichtet auf Herrlichkeit, auf die Herrlichkeit Gottes. Petrus schaut zurück auf Christus. Und er blickt nach vorne auf Christus. Und dazwischen stehen wir mit unserem Leben und mit unserer Leitungsverantwortung. Aber nicht ohne Christus. Ich möchte euch jetzt auf ein ganz unscheinbares Wort hinweisen, was genau das beinhaltet. Ermahne. Petrus schreibt, dass er uns ermahnt. Das griechische Wort für ermahnen ist Parakaleo. Fremdwort, okay. Aber dieses Wort kann man auf zwei Arten und Weisen ins Deutsche übersetzen. Mit ermahnen, so wie dieser Text es hier richtig macht, und mit ermutigen. Und das ist doch schon mal spannend. Denn in meiner deutschen Sprachlogik sind ermutigen und ermahnen doch irgendwie sehr gegensätzliche Dinge. Aber im Griechischen ist es ein Wort, das hängt zusammen. Das ist wie zwei Seiten einer Medaille und noch viel länger verschlungen. Das heißt, ich kann diesen ganzen Text hören als Ermahnung oder auch als Ermutigung. Und am besten als beides gleichzeitig. Aber das steckt noch mehr drin. Das ist der Hammer. Pass auf, jetzt müsst ihr aufpassen. Vielleicht habt ihr mal im Johannesevangelium gelesen, dass Jesus, bevor er seine Jünger verlässt, Kreuz, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, vorher seinen Jüngern das ankündigt, dass er sie verlassen wird, aber dass er sie nicht alleine lassen wird, sondern dass er ihnen den Heiligen Geist senden wird. Der himmlische Vater und er werden den Heiligen Geist senden und er gibt diesem Heiligen Geist einen Namen. In den meisten Bibelübersetzungen steht dort Tröster. Der Heilige Geist bekommt von Jesus den Namen Tröster. Man könnte auch sagen Ermutiger oder Ermahner. Denn der Heilige Geist heißt im Griechischen Paraklet. Parakaleo, dasselbe Wort. Was heißt das? Das heißt, dass dieser Text, der eine Ermutigung oder Ermahnung ist, nicht von außen an uns herangesprochen wird. Es ist keine Ermahnung von außen, die mich unter Druck setzt, die mich vielleicht sogar verurteilt, die mich klein macht, die mir das Gefühl gibt, ah, das schaffe ich doch nie. Sondern es ist eine Ermutigung und Ermahnung in mir. Denn das ist der Ort, wo der Heilige Geist ist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, schreibt Paulus. Er tut es durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in mir ist der Ermahner, der Tröster. Diese Ermahnung, diese Ermutigung kommt nicht von außen, sondern von innen. Und ich möchte euch, und das ist der Schluss dieser Predigt, sagen, was das für einen Unterschied macht. Ich habe euch eben beschrieben, wie dieser Text im ersten Moment auf mich wirkt. Es gibt hier eigentlich zwei Leiter, von denen Petrus spricht. Der eine Leiter, das ist der Leiter, der seiner Verantwortung gezwungen nachkommt, der nach schädlichem Gewinn strebt und der dazu neigt zu herrschen. Wenn ich ehrlich bin, dieser Leiter hat einen Namen. Er heißt Andi oder Ina, Christian, Jana, Martin, Gerd, Susanne, Claudia, Franz. Er trägt deinen Namen und meinen Namen. Wir sind nicht immer so, nicht überall, aber ich glaube immer wieder. An dieser Stelle, an jener Stelle. Und je länger wir uns diesem Text aussetzen, desto mehr verstehen wir das. Dieser erste Leiter, das bist du, das bin ich. Und dann gibt es diesen zweiten Leiter, der freiwillig leitet, der voller Hingabe leitet und der als gutes Vorbild leitet. Und auch dieser Leiter hat einen Namen. Und wir kennen ihn. Dieser Leiter heißt Jesus. Das ist Jesus Christus. Er ist wirklich freiwillig auf diese Welt gekommen. Er ist wirklich voller Hingabe. Er ist an allen Ecken und Enden ein gutes Vorbild. Das ist Jesus. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was in mir passiert, ist Folgendes. Immer weniger Andi und immer mehr Jesus Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Diese Ermahnung und Ermutigung, nicht von außen, sondern vom Heiligen Geist in mir, weckt in mir diese Sehnsucht, dass in meinem ganzen Leben und auch in meinem Führen und Leiten immer weniger ich Andi aktiv bin und mich durchsetze und immer mehr er, Jesus Christus, in mir wirkt und handelt. Dass da, wo ich leite und führe, nicht ich leite und führe, sondern er in mir und durch mich leitet und führt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Als Ermahnung und als Ermutigung des Heiligen Geistes löst es in mir die Sehnsucht danach aus und die Hoffnung, den Wunsch und den Glauben. Die Hoffnung, dass immer weniger ich und immer mehr Christus in mir lebt, wirkt und durch mich durchführt und leitet. Und wenn Gottes Volk danach Sehnsucht hat, sich das wünscht, darum bittet, darauf hofft und das glaubt, dann ruft es Amen.